Psalm 145, Vers 18 möchte ich lesen und mit ins Gebet nehmen und dann machen wir weiter mit unserer Predigtreihe. Psalm 145, Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Nochmal, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Jesus, wir kommen zu dir und wir erkennen unseren Mangel an, dass wir nicht wissen, wie wir beten sollen, dass wir dem Gebet entfremdet sind, dass wir nicht wissen, wie es sich gebührt, nach dir zu rufen, wie es sich gebührt, sich dir zu nahen, dass wir nicht wissen, wie wir dich suchen, wie wir mit dir ringen können. Aber du sagst, allen, die dich in Wahrheit anrufen, denen bist du nahe. Herr, lehre uns doch heute, was das bedeutet, dich in Wahrheit anzurufen. Wir wissen, dass der Vater Anbeter sucht, die ihn in Wahrheit und Geist anbeten. Zeig uns doch, was das bedeutet, Herr, und führe uns da hinein. Jesus, du, der du der große hohe Priester bist, der du der Fürbitter in alle Ewigkeit bist, Priester nach der Weise Melchisedeks, ohne Anfang, ohne Ende, in Ewigkeit. Herr, wir wollen von dir lernen heute. Heiliger Geist, nimm heute die Dinge von Jesus und offenbare sie uns, wie es Jesus verheißen hat. Von dem Meinen wird er nehmen und euch offenbaren. So, Heiliger Geist, tu doch deinen Dienst heute in unserer Mitte, in meinen, in unserem Herzen. Und lass uns mit geöffneten Augen sehen. Lass uns mit geöffneten Ohren hören. Wir danken dir für diese Verheißung, dass was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hast du denen bereitet, die dich lieben. So erwarten wir heute und glauben dir, wir vertrauen dir, dass du uns heute etwas davon mitgeben wirst. Von denen, was du denen bereitet hast, die dich lieben. In Jesu Namen, Amen. Dusche ist oben, Jan und Rebecca. Von wo seid ihr hergekommen? Jetzt gerade? Von Radeberg. Bierstadt Radeberg. Durch die Dresdner Heide. Halleluja. Okay, wir befinden uns in einer Predigtreihe. Ich möchte euch wärmstens empfehlen, wenn ihr die Botschaften von letzter Woche und die Botschaft von vor zwei Wochen noch nicht gehört habt, dass ihr die nachhört oder nachschaut. Muss nicht sein, so wichtig ist mein Gesicht nicht, aber ihr findet das auf YouTube. Es ist alles hochgeladen, frei verfügbar. Schaut euch das an, weil das ist wirklich, jeder Punkt ist wichtig in dieser Predigtreihe. Und in dieser Predigtreihe beschäftigen wir uns mit dem Thema Gebet. Ringen mit Gott. Ringen mit Gott. Dieser Gedanke, dass wir mit Gott ringen, in einem Kampf stehen mit Gott, der mag uns befremdlich erscheinen, zu Recht, weil wir sehr aus der griechischen Mythologie, aus dem griechischen Denken ein Gottesbild übernommen haben von dem Gott, der da irgendwo auf einem Berg, auf dem Olymp, weit, weit weg über den Wolken ist und der mit uns nichts zu tun hat, der mich nicht kennt. Aber das hat nichts mit dem Gott der Bibel zu tun. Gott kommt uns so nah, er begibt sich auf unser Level und er sehnt sich so sehr danach, dass wir ihn kennen. Und heute werden wir zu den zentralen, entscheidenden Punkten kommen, was denn Ringen mit Gott überhaupt ist. Wir hatten angefangen damit, mit Jesaja 64, Vers 6, da heißt es, da war niemand, der deinen Namen anrief. Niemand, der sich aufmachte, an dir festzuhalten. Wir haben darüber gesprochen, dass Gebet ein Nischenprodukt ist für einige wenige, die sich dazu berufen fühlen und dann auf diverse Konferenzen und so weiter fahren und haben festgestellt, dass das eigentlich nicht der Wille Gottes ist, dass es sowas in der Bibel gar nicht gibt. Gebet sollte der Atem eines jeden Christen sein. Und wie ich nur maximal 2-3 Minuten, ne? Wenn Katja und ich Wetttauchen gemacht haben, da habe ich immer verloren. Also ich kann 1 Minute die Luft anhalten. Und genauso kann auch unser geistlicher Mensch nicht überleben, wenn wir nicht im Gebet stehen, wenn wir nicht den Draht, die Verbindung zu Gott haben. Der erste Punkt, den wir hatten, war, dass der Ruf Gottes, der Anfang der Begegnung mit Gott ist. Alles, was Gott mit uns tun möchte, ist initiiert von einem Ruf von ihm. Bei ihm ist der Anfang, nicht bei uns. So, wenn es heißt, da war niemand, der sich aufmachte, an dir festzuhalten, bedeutet das, da war niemand, der auf den Ruf Gottes reagiert hat. Hesekiel 22 heißt es, ich suchte einen Mann, dass er die Mauer zumauert und vor mir in den Riss tritt, aber ich fand keinen. Und so musste ich meinen Zorn ausgießen über das Land. Da ist der Ruf Gottes da und Gott sucht nach Herzen, die bereit sind, diesem Ruf zu hören und darauf zu reagieren. Sehr spannender Punkt, der, wenn ich immer wieder versucht bin, da nochmal einen anderen Aspekt reinzubringen, aber das ist leider jetzt nicht der Zeitpunkt dafür. Der zweite Punkt war die Vorbereitung zum Ringkampf. Und das war der Prozess, in den Gott uns führt, dass wir allen Dingen entsagen. Jakob ließ alles über den Jabbok gehen. Jabbok bedeutet ausschütten. Alles, was er hatte, schüttete er aus. Und etwas, was ausgeschüttet ist, kann man nicht zurückholen. Und er hat allen Dingen entsagt. Und wir haben uns diesen Ruf Jesu angeschaut, allen Dingen zu entsagen. Und da haben wir das Wort Entsagen näher angeschaut. Und da stand Adieu. Man sagt Adieu. Man winkt mit einem weißen Taschentuch und der Dampfer begibt sich auf eine Reise ohne Wiederkehr und hat allen Dingen entsagt. So, dass man so lebt, als hätte man die Dinge nicht. Und wenn der Herr sie dann wegnimmt, ist es für uns kein Weltenzusammenbruch. Nur wenn der Herr unsere Götzen wegnimmt, dann bricht unsere Welt zusammen. Wenn uns etwas genommen wird und wir fallen in eine Krise, dann kannst du sicher sein, dass das, was uns genommen wurde, ein Götze war. Ja, das war ganz schön intens. Ne? Okay, der dritte Punkt war der Ort des Ringkampfes, die Einsamkeit. Der Ort der Begegnung mit Gott ist nicht die nächste Konferenz, ist nicht der nächste Gottesdienst, auch nicht das nächste Gebetstreffen oder Seminar, sondern ist dort, wo du ganz alleine bist. Und natürlicherweise scheuen wir die Einsamkeit. Natürlicherweise wollen wir gesehen werden. Natürlicherweise wollen wir gehört werden von Menschen. Aber Gott will uns da begegnen, wo niemand ist. Jakob aber, heißt es in unserem Predigttext, blieb allein zurück. Und dann letzte Woche haben wir mit dem vierten Punkt aufgehört. Die Zeit des Ringens, die Nacht und der frühe Morgen. Eine Begegnung mit Gott erfordert ein Opfer. Ja, vielleicht ist das noch nicht so, wenn du gerade frisch bekehrt bist. Da wirst du noch, wie die Hanhuder sagen, getragen von dem Lamm. Da ist alles noch viel einfacher, aber wenn du ein Stück weit mit Jesus gegangen bist, möchte er, dass du in die Reife kommst, möchte er, dass du erwachsen wirst. Und dann wirst du merken, eine Begegnung mit Gott hast du nur, wenn du ein Opfer bringst. Und dieses Opfer bedeutet in unserem Falle der Verzicht auf Schlaf. Wachet und betet. Jesus fragt die Jünger am Garten Gethsemane, könnt ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Und das fragt er auch heute noch die Gemeinde. Okay, wir lesen mal unseren Predigttext, 1. Mose. Entschuldigt bitte. Kapitel 32, ab Vers 23. Er aber stand noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, Da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn: Was ist dein Name? Er aber antwortete: Jakob. Da sprach er: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach: Lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog, und er hinkte wegen seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk, die Hüftsehne, angerührt hatte. Punkt 5. Ringen mit Gott, die wichtigste Herausforderung. Ringen mit Gott, die wichtigste Herausforderung. In Vers 25 heißt es: Da rang ein Mann mit ihm. Wer Jakob näher kennt, weiß, dass hier etwas, eigentlich ein Wunder passiert. Jakob wird uns in der Bibel als einen Mann vorgestellt, dessen Name Programm ist, könnte man sagen. Jakob bedeutet Trickser, der Fersenhalter, also jemand, der betrügt, jemand, der trickst, jemand, der schummelt. Und genauso war Jakob auch. Jakob schummelt und trickst sein ganzes Leben. Als er Esau betrügt um das Erstgeburtsrecht, hat er ihn verführt mit diesem Essen und hat gesagt: Ich will dein Erstgeburtsrecht haben. Und hat sich so das Erstgeburtsrecht erschlichen. Als es an den Segen ging, hat er getrickst, hat sich verkleidet, hat so getan, wie als ob er Esau wäre, und hat sich den Segen geholt. Als sein Bruder dann wütend war, hat er die Sache nicht aus dem Weg geräumt und hat das nicht geklärt, sondern ist weggerannt. Bei Laban wurde er dann selber ausgetrickst. Aber später hat er dann Laban ausgetrickst. Laban war so ein bisschen, war ähnlich wie Jakob, ja, und wollte immer den Lohn Jakobs gering halten. Und Jakob hat aber durch Tricks, durch kleine Kniffe, seinen Lohn immer größer vermehrt und wurde immer reicher. Und als er dann gemerkt hat, Laban ist nicht mehr so freundlich mir gegenüber, was hat er gemacht? Er hat sich nicht hingesetzt und hat gesagt: Komm, wir besprechen die Sache, sondern er ist geflohen. Sein ganzes Leben ist Jakob abgehauen, geflohen, hat getrickst und hat eigentlich jede Konfrontation, die er hatte, gescheut. Bis zu diesem Tag. Und wenn du dann weiterliest, wirst du sehen, dass nach dieser Begegnung er auch nie wieder gerungen hat, nie wieder gekämpft hat, weil er nicht konnte. So, was lernen wir daraus? Die Begegnung mit Gott, das Ringen mit Gott, ist die wichtigste Herausforderung, die wir in unserem Leben haben. Wenn wir diese Herausforderung bestehen und gewinnen, haben wir gewonnen. Wenn wir in dieser Herausforderung verlieren, nachgeben, weglaufen, dem Druck nicht standhalten, haben wir verloren. Lass uns mal Malachi aufschlagen. Das letzte Buch des Alten Testamentes. Kapitel 1. Kapitel 1, Vers 3. Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, dennoch habe ich Jakob geliebt. Esau aber habe ich gehasst. Und seine Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Jakob, das sind zwei Brüder, Jakob habe ich geliebt. Esau habe ich gehasst. Warum hat Gott Jakob geliebt? Wegen seiner Geradlinigkeit? Wegen seiner Ehrlichkeit? Wegen seinem Mut? Gott hat Jakob geliebt, weil er die wichtigste Herausforderung seines Lebens erkannt hat und bestanden hat. Warum hat Gott Esau gehasst? Wegen seinem Mut? Wegen seiner Geradlinigkeit? Wegen seiner Stärke? Nein, er hat Esau gehasst, weil er die wichtigste Herausforderung nicht gesucht hat und auch überhaupt kein Interesse daran hatte, Gott zu begegnen. Äußerlich ist Esau der wesentlich erfolgreichere gewesen. Jakob kommt ja da zitternd zurück und weiß nicht, was auf ihn wartet, und dann hört er nur, Esau rückt mir entgegen mit 400 Mann. Und das war keine Parade von herzlich willkommen, sondern die wollten ihm begegnen auf gleicher Augenhöhe. Wir wollten mit ihm kämpfen, sie wollten ihn herausfordern. Esau war ein Mann, dem 400 Leute einfach so gefolgt sind, ja? ein Leitertyp. Craig hat das immer so schön gesagt, Esau hätte heute keine Probleme, in irgendeiner Gemeinde Ältester zu werden, weil er ein natürlicher Leitertyp ist. Aber doch, sagt Gott, Esau habe ich gehasst, weil er die Konfrontation, die wichtigste Konfrontation, nicht mit Menschen, nicht mit seinen geschäftlichen Dingen, nicht seine Eroberungspläne, nicht seine Familie, nicht sein Business, sondern die Begegnung mit Gott, weil er die verabscheut hat und geleugnet hat. Und darin liegt eine Lehre für uns. Es spielt keine Rolle in Gottes Augen, wie erfolgreich du im Geschäft bist, wie erfolgreich du deine Familie vorangebracht hast, wie erfolgreich du in verschiedenen Bereichen des Lebens bist, mit dem Sport, mit Hobby, was auch immer. Sondern Gott guckt nach dem einen Ringkampf. Diese eine Konfrontation, diese eine Begegnung mit Gott, hast du die gescheut? Bist du ihm gegenübergetreten oder bist du weggelaufen? Wenn du wegläufst vor dem Ringkampf mit Gott, hast du überall verloren. Wenn du dich stellst dem Ringkampf mit Gott, wenn du, und das bedeutet beten, das werden wir gleich sehen, wenn du dich stellst dem Gebet, wenn du dich stellst dem lebendigen Gott und vor ihm lebst, mit ihm lebst, dann hast du gewonnen, egal wie deine ganzen anderen Lebensbereiche aussehen. Du kannst in Schulden sein wie verrückt, deine Familie kann ein totales Chaos sein, aber wenn du vor Gott, ja, und Jakobs Familie war ein totales Chaos, übrigens. Also was da in dieser Familie abgegangen ist, das ist noch schlimmer als in meiner. Das muss man erstmal schaffen. Ne? Und Jakob hatte auch viele, viele Probleme, auch innerliche Probleme, die er nicht überwunden hat bis zum Ende seines Lebens. Er blieb bis zum Ende seines Lebens in seinen Augen ein Opfer. Er sagt zum Pharao, meine Tage sind schwer und hart gewesen, komm, ich segne dich. Und der Pharao schreckt zurück, bitte. Unterlasst, ich will nicht von dir gesegnet werden. Aber er hat die Konfrontation mit Gott nicht gescheut. Wenn wir schwach sind im Gebet, sind wir schwach überall. Unsere Beziehung mit Gott, unser Stand vor Gott, unser Leben vor dem Allerhöchsten ist das Allerwichtigste. Die allerwichtigste Herausforderung, die du in deinem Leben hast. Alles andere ist dem untergeordnet. Die einzige Konfrontation, die Jakob je zugelassen hat, wo er nicht weggelaufen ist, war die Konfrontation mit dem Allerhöchsten. Gott fordert uns heraus. In Jesaja Kapitel 1. Ja, das ist ziemlich in der Mitte. Jesaja Kapitel 1. Vers 18. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, sagt Gott. Spricht der Herr, wenn eure Sünde wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. Gott sagt, kommt, kommt, lasst uns miteinander rechten. Gott fordert, ja, das eine ähnliche Begebenheit sehen wir dann bei Hiob, Kapitel 38, Vers 3. Gott erscheint Hiob und das allererste, was er sagt, steh auf und gürte deine Lenden. Hier bin ich, jetzt komm, lass uns ringen, lass uns kämpfen. So ein persönlicher Gott, wie ich vorhin schon sagte, ist uns völlig fremd. Aber Gott möchte dir begegnen, und warum, das werden wir im nächsten Punkt sehen. Gott möchte dir begegnen und das fühlt sich an wie ein Ringkampf, das fühlt sich an wie eine Herausforderung, das sieht aus wie ein buchstäblicher Kampf. Du kannst zur Kirche gehen dein ganzes Leben, kannst das Vater unser rauf und runter beten und Rosenkränze und du kannst Bibel lesen, was auch immer. Aber das heißt noch lange nicht, dass du in dieser Beziehung mit Gott stehst. Diese Konfrontation mit dem Herrn hast. Dazu ist es notwendig, dass du das machst, was wir in den vier Punkten gesprochen haben. Den Ruf Gottes hören. Anfangen, allen Dingen zu entsagen. In die Einsamkeit zu gehen. Und die Morgenstunden zu opfern. Diese Art von Leben mit dem Herrn ist uns in weiten Teilen, also was ich so sehe und kenne, völlig verloren gegangen. So lebt niemand. Es gibt einige wenige Lichtblicke, die uns ermutigen und freuen. Aber Gott möchte, dass wir, dass du, und diese Entscheidung kannst auch nur du allein treffen, nicht Mama oder Papa und auch nicht dein Pastor oder sonst wer oder der Hauskreisleiter, du alleine musst die Entscheidung treffen. Will ich Gott begegnen in einem Ringkampf? Möchte ich mich herausfordern lassen oder nicht? Wenn du das scheust, du hast verloren, egal wie erfolgreich und angeblich fruchtbringend dein Leben ist. Wenn du sagst, ja, ich möchte diese Herausforderung annehmen, ich möchte anfangen, so zu beten wie in einem Ringen mit Gott, dann hast du gewonnen, wenn du dran bleibst. Halleluja. Halleluja, den Punkt haben wir schön schnell abgeschlossen. Ich lese nochmal kurz. Dies ist die wichtigste Begegnung und Konfrontation, die wir in unserem Leben haben. Leonard Ravenhill hat gesagt, sind wir schwach im Gebet, sind wir schwach überall. Wenn wir diesen Ringkampf scheuen und damit verlieren, verlieren wir im ganzen Leben. Wenn wir uns ihm stellen, sind alle anderen Niederlagen nicht mehr von Bedeutung. Dafür liebte Gott Jakob, Esau aber hasste er. Obwohl Esau äußerlich erfolgreicher, wesentlich erfolgreicher war, gilt er doch als der von Gott Verlassene und Verfluchte. An der wichtigsten Herausforderung der Begegnung mit Gott hatte er kein Interesse. Punkt 6. Das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Punkt 6. Ringen mit Gott. Lass uns das mal lesen in unserem Predigttext. 1. Mose 32. Vers 25 bis 27, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Lass uns dazu noch Hosea 12, Vers 4 und 5 lesen. Den müssen wir jetzt erstmal finden, den guten Hosea. Felix schlägt schon gar nicht auf, ja. Ja. David liest ja eh vor. Okay. Und Spaß. Hosea 12, Vers 4 und 5. Da geht es auch um Jakob. Schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders. Und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und flehte zu ihm. In Bethel hat er ihn gefunden und dort hat er mit uns geredet. Er kämpfte mit den Engeln. Ja, das ist eine ganz interessante Studie, dieser Engel des Herrn, diese menschenähnliche Begegnung in Gottes, wie sie Josua hatte, wie sie hier Jakob hatte. Das ist Jesus vor seiner Menschwerdung. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Weil auf der einen Seite heißt es ist ein Mann, hier heißt es ist ein Engel und Jakob selber sagt, es war Gott. Das alles sieht schon sehr nach Jesus aus. Okay. Ringen mit Gott bedeutet Gebet. Anhaltendes Gebet. Und ich denke, es ist uns allen klar, dass es hier nicht darum geht, dass wir die Losung lesen und das und dann dieses vorgeformulierte Gebet dann noch runterleiern und dann sagt, was auch okay sein kann, ja, wenn dein Herz aufrichtig und ernsthaft ist. Es geht hier mehr als um ein Gebetsbuch abbeten oder eine religiöse Übung, etwas runterrasseln. Sondern hier ist eine Form von Gebet gemeint, wo wir einem Gegenüber haben. Wo wir einen Gegenüber haben, mit dem wir sprechen, eine Person. Viele Christen beten so, als ob Gott, weiß ich nicht, eine Art Wunschmaschine wäre oder beten so mechanisch, so formell, so ohne Leben, ohne Ausdruck, ohne Charakter. Und wenn sie dann zu ihrer Familie, zu ihren Freunden kommen, die reden auf einmal ganz anders. Wenn ich mit jemandem spreche, wenn ich mit Felix, immer mein Beispiel, der sitzt immer hier vorne, wenn ich mit Felix rede, ich sehe seine Körperhaltung, ich sehe seine Mimik, seine Gestik, ich sehe, wenn er von mir gelangweilt ist, sehr deutlich. Ich habe einen Gegenüber. Und da ist es nicht nur, dass ich mit ihm rede und einen Monolog halte, das würde nach 2 Minuten, würde ich mir völlig blöd vorkommen. Ich möchte hören, was er sagt, hören, was er fühlt, hören, was er denkt. Ich möchte einen Gegenüber. Und das ist Gebet. Und hier wird uns so wunderbar deutlich gemacht, in Gott haben wir einen Gegenüber, der scheinbar gegen uns ist. Komisch, oder? Gott ist gut, alle Zeit. Gott stellt sich uns in den Weg. Habt ihr mal die Begegnung mit Mose gelesen? Gott erscheint Mose am Dornbusch. Der Busch brennt, aber verbrennt nicht. Du stehst auf heiligem Boden, geh nach Ägypten und dann verwandelt sich dieser Stab in die Schlange und die Hand wird aussätzig und wieder gesund und hat gesagt, diese Zeichen gebe ich dir. Und er schickt ihn los und er nimmt seine Frau und seine Kinder mit. Und dann heißt es, ich glaube, das ist 2. Mose 3, der Herr stand ihm entgegen, um ihn zu töten. What? Lass uns das mal aufschlagen. Das kommt jetzt ganz spontan. Ich habe auch noch nie über die Bibelstelle so nachgedacht, dass ich jetzt darüber predigen könnte, aber wir gehen einfach mal dahin, 2. Mose Kapitel 3. Entschuldigung, es ist Kapitel 4. 2. Mose Kapitel 4. Ja, also bis Vers 23 beauftragt Gott nochmal den Mose und schickt ihn los. Und dann Vers 24 heißt es: Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. What? Vor drei Versen noch groß berufen zum Retter von Israel und dem Pharao entgegenzutreten. Du bist das auserwählte Werkzeug Gottes und auf einmal Gott trat ihm entgegen, um ihn zu töten. Aber was hat Gott davon abgehalten, die Mose umzubringen? Eine Beschneidung. Und wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, Beschneidung ist nicht nur die Beschneidung des Fleisches, der Vorhaut beim Mann, sondern Beschneidung bedeutet, dass Gott unser Herz beschneidet. Und dass diese Beschneidung ein Zeichen des Bündnisses Gottes ist, was er mit uns geschlossen hat. Okay, aber das nur nebenbei. Gott tritt uns entgegen und er ist scheinbar gegen uns. Erinnert ihr euch an die Syrophönizerin, diese Frau, die von den Heiden war und sie kommt zu Jesus und sagt, meine Tochter ist schlimm besessen. Unser Jesus hätte gesagt, ach du Arme, komm, sei geheilt. Jesus ignoriert sie. Und dann rennt sie hinter den her und schreit ihnen hinterher. Und die Jünger, denen ist das schon langsam peinlich und die sagen, komm, bitte entlass sie. Die macht uns Ärger. Sag ihr, es gibt keine Hoffnung für dich. Und die Frau kommt und wirft sich wieder von Jesus und sagt, heile meine Tochter, sie ist schlimm besessen. Und dann sagt Jesus das, was auch unser Jesus nie sagen würde, aber der Echte würde das sagen. Es ist nicht gut, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden zu geben. Er beleidigt sie und sagt, du bist ein Hund. Und wir hätten vielleicht gesagt, gut, wenn Gott so ist, wenn Jesus der Messias so ist, will ich mit dem nichts zu tun haben. Der ist ja gegen mich. Aber diese Frau, ganz anders, in ihrem Glauben, in ihrem Vertrauen, stimmt damit überein und sagt, ja, Herr. Ja, Herr. Aber die Hunde kriegen die Brotkrumen, die vom Tisch fallen. Und dann antwortet Jesus ihr Gebet und er heilt sie. Gott widersteht uns manchmal in unseren Gebeten. Gott hält dagegen und das hat einen bestimmten Zweck. Das hat einen Grund. Gott hält gegen uns und lässt uns nicht zum Durchbruch oder zur Erhörung des Gebetes kommen. Er ringt mit uns. Das ist Ringen. Ringen mit Gott. Eine andere Stelle, wo wir denken, Gott, was machst du hier bitte? Ist bei Paulus. Paulus hat diesen Dorn in dem Fleisch, wo er sagt, das ist ein Botschafter Satans, der mich mit Fäusten schlägt. Was das jetzt nun genau war, ist jetzt nicht so wichtig. Und dann sagt er, ich habe dreimal den Herrn angerufen und ihn gebeten, nimm ihn von mir. Ja, Paulus war wahrscheinlich gewohnt, dass Gott beim ersten Mal seine Gebete erhörte. Ja, der hat ja nur gesagt, sei geheilt, bumm, da waren die geheilt und dann kamen sie zu ihm, dürfte ich bitte dein Schweißtuch nehmen, womit du dir deinen Schweiß wegwischst, und Paulus sagt, okay, kein Problem, gib das Ding und dann legen sie das auf die Kranken und die werden geheilt. Also, Paulus hatte ein gewisses Level von Gebet, von Gegenwart Gottes, von Herrlichkeit und dann sagt er, nimm diesen Dorn des Fleisches von mir. Und Gott antwortet nicht. Und dann das zweite Mal. Nimm diesen Dorn aus meinem Fleisch, nimm den von mir, nimm den weg, Herr, befreie mich. Keine Antwort. Bis zum dritten Mal. Und dann sagt Gott, und dann sagt Paulus, nimm ihn weg. Und Gott antwortet ihm und sagt, dir soll meine Gnade genug sein. Und Paulus hat es als einen Segen gesehen, einen Dorn im Fleisch zu haben, damit er sich nicht erhebt. Okay. Gott ist immer stärker als wir. Aber im Ringkampf mit uns begibt er sich auf ein Level, wo wir ihm begegnen können. Ich habe schon mit Thomas darüber, war das mit Tom? Ich glaube, mit dir habe ich drüber geredet. Also manchmal sagt Noah und Levi, komm, wir kampeln mal. Und dann gehen wir auf unser riesengroßes Ehebett. Und dann kampeln wir. Und mal ganz ehrlich, die haben keine Chance gegen mich. Ich nehme die hoch, schmeiß die weg. Ich lege mich auf die drauf und die sagen, oh Mann, du gewinnst immer. Und was tut der Vater? Er lässt sich besiegen. Ich lasse mich besiegen von meinen Kindern, weil die wollen auch ein Erfolgserlebnis haben. Die wollen auch dieses Gefühl haben von, ich habe gekämpft und da gab es ein Ziel, da gab es einen Durchbruch. Und ich lasse mich niederringen, obwohl ich eigentlich viel stärker bin. So, wenn Gott uns widersteht im Gebet, dann denke nicht, Gott lässt sich nicht besiegen. Gott kommt auf dein Level, kommt er herunter und er möchte, dass du lernst zu kämpfen. Er möchte, dass du lernst zu ringen. Er möchte, dass du lernst, anhaltend zu beten. Was? Warum sollen wir anhaltend beten? Weil die Gebetserhörung nicht beim ersten Gebet kommt. Das ist der einzige Grund, weshalb wir anhaltend beten. Ja, wenn die Gebetserhörung nicht kommt, bete ich weiter, bis ich die Gebetserhörung habe, bis ein Durchbruch kommt. Und dann merkt ihr schon, das machen wir nicht. Wir sind an solche Art von Gebet nicht gewöhnt. Wir sind an so eine Art von Begegnung nicht mit Gott nicht gewöhnt. Das ist uns fremd, weil wir leben in der Instant-Gesellschaft. Wir wollen alles und zwar sofort. Ich bin bei Amazon Prime, wenn ich heute was bestelle, morgen ist das da. Ne, heute ist Sonntag nicht, aber... Und dann haben sie noch Same-Day-Lieferung, ja? Kannst Artikel bestellen und die kommen am selben Tag noch bei dir an. Extrem schnell, extrem fordernd sind wir. Und wir sind nicht gewöhnt, dass uns jemand widersteht. Wir sind nicht gewöhnt, dass da ein Widerstand ist, der langsam und zäh zugrunde gerungen werden muss. Und das ist einer der Hauptgründe. Ich habe schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Eine der Haupthindernisse, dass Erweckung in unserem Land ist, ist erstens, dass das Evangelium des Reiches nicht gepredigt wird. Wir haben das Evangelium der Liebe, der Vergebung, der Freiheit, aber nicht das Evangelium des Reiches. Nicht, dass die anderen falsch wären, aber sie sind inbegriffen in dem Evangelium des Reiches. Gott will uns lieben, Freiheit schenken und so weiter und uns heilen. Aber wenn da nicht der Herrschaftsanspruch Gottes, was wir vorhin hier proklamiert haben, wenn das nicht rüberkommt, das ist nicht das Evangelium des Reiches, das ist eine Kopie. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, wir beten nicht anhaltend. Wir haben keine Ahnung, was es bedeutet, zu beten. Und deswegen scheuen wir die Einsamkeit, deswegen scheuen wir die frühen Morgenstunden, weil wir uns so unbeholfen fühlen, weil wir nicht wissen, jetzt bin ich hier, Gott, segne mich, die Frau und den Hund und Amen. So. Und dann lesen wir von Männern Gottes, ich lese gerade eine Biografie von Andrew Murray, dessen Bücher ich wärmstens empfehlen kann. Und der Vater von Andrew Murray war ein Prediger. Und er hat jeden Freitag, das war die Kindheitserinnerung von Andrew Murray, jeden Freitag sich den ganzen Tag von früh bis spät in sein Arbeitszimmer eingeschlossen. Und dann ist der kleine Andrew Murray da als Kind an die Tür gegangen und hat gehört, wie sein Vater weint, wie er ruft, wie er Gott anfleht, dass Gott Erweckung gibt und dass Menschen erlöst und gerettet werden. Wenn du dann die Bücher von Andrew Murray liest, weißt du, wo das herkommt. Dieser Reichtum der Erkenntnis Gottes, dieser Schatz. Da sein Mann geformt worden, der wusste, was es bedeutet zu beten. Wenn du von A.W. Tozer liest, der sich über 11 Monate, eine Periode, wo Gott ihm gesagt hat, sondere dich ab. Und er hat sich 11 Monate lang den ganzen Tag von 8 bis 18 Uhr in seiner Gebetskammer eingeschlossen. Ich habe das von Leonard Ravenhill gehört. Er war bei seiner Familie und da kam sein Kind, das Kind von Tozer, und sagte zu Leonard Ravenhill: In dieses Zimmer ist mein Vater jeden Morgen um 8 gegangen und er ist 18 Uhr wieder rausgekommen. 11 Monate lang. Wir denken, das ist das für die Superheiligen. Ich bin nicht Tozer, ich bin nicht Murray, ich kann das nicht. Du kannst beten. Du kannst vielleicht nicht predigen. Du kannst vielleicht nicht super cool wie Todd Bentley da im Supermarkt die Leute bekehren. Du kannst vielleicht nicht Seminare halten. Du kannst vielleicht nicht irgendwelche spektakulären Dinge tun, aber du kannst eins: lernen zu beten. Lernen zu beten, das kann jeder von uns. Der höchste Dienst ist für alle verfügbar. Es ist, wie ich schon oft sagte, es ist so einfach, dass es jeder tun kann, aber es ist so einfach, dass es kaum einer macht. Wir beschäftigen uns lieber mit anderen Dingen, mit dem Fernseher und der Spielkonsole und Facebook und Büchern und diesem und jenem. Und wir scheuen die Begegnung mit Gott. Und ich, wenn ich jetzt hier so super entschlossen hier auftrete, denke nicht, dass ich irgendwie da schon großartig weiter wäre, vielleicht ein bisschen weiter als der ein oder andere, aber das ist ein riesen Lernfeld auch für mich. Ein riesen Lernfeld für mich. Wenn ich zu meiner Frau sage, ich gehe ins Hinterhaus, bin im Büro und dann sitze ich da und dann kommen die Versuchungen, guck auf Facebook, guck auf YouTube, lies Bücher, bla 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 bla. Und ich, das ist der erste Ringkampf gegen unser Fleisch, vorzugehen und zu sagen, nein, ich bin jetzt hier für Gott. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Gott hält gegen uns und lässt uns nicht zum Durchbruch oder zur Erhörung des Gebetes kommen. Er ringt mit uns. Gott ist immer stärker als wir, aber er möchte, dass wir stehen bleiben, durchhalten, bis wir den Sieg errungen haben. Jetzt kommt ein guter Satz. Das macht er mehr wegen uns, denen, die beten, als wegen sich oder der Gebetserhörung. Gebet, anhaltendes Gebet, macht mehr mit dir als mit Gott. Auf der Bibelschule haben wir gelernt, Gebet bewirkt den Arm Gottes. Und ich war so ein bisschen, muss mein Gebet den Arm Gottes bewegen und macht, also irgendwie hatte ich da einen Widerstand und na klar, das können wir aus der Schrift lesen, dass unser Gebet notwendig ist. Aber es ist vielmehr, dass Gott sich eine Partnerschaft wünscht, ein Gegenüber wünscht. Gebet ist nicht nur, damit Gott endlich mal was macht, was er gesagt hat, dass er das machen wird, sondern Gebet bedeutet, wir machen das zusammen mit Gott. Wir reden mit Gott über sein Wesen, über seine Pläne, über das, was er ist. Und das macht sehr, sehr viel mit uns. Eines, was es macht, es reinigt uns von seelischen Gebeten. Was ist das denn jetzt schon wieder? Lass uns mal Matthäus Kapitel 20 aufschlagen. Matthäus Kapitel 20, ab Vers 20. Hier lesen wir von einer Frau, die eine hingegebene Beterin war, die es nicht gescheut hat, sich zu demütigen vor dem Herrn, vor ihm niederzufallen. Aber jetzt schauen wir mal, was der Inhalt ihres Gebetes war. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Wir denken, meine Güte, ist sie hingegeben. Die hat wirklich gelernt, zu ringen mit dem Herrn. Die fällt vor Jesus nieder. Die ist ihm völlig ergeben, um ihn etwas zu bitten. Wow. Bestimmt wird Jesus ihr jede Bitte gewähren, wenn sie vor ihm niederfällt. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zur Linken sitzen sollen in deinem Reich. Aha. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprechen zu ihm, wir können es. Aha. Und er spricht zu ihnen, ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht mir nicht zu, sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Also sich diese Szene vorzustellen, das amüsiert mich schon sehr, dass Jakobus und Johannes ihre Mama holen, um etwas von Jesus zu erbitten. Also ich hatte das ja schon mal hier in der Predigt gesagt, aber ich würde nie auf den Gedanken kommen, wenn ich jetzt mit dem, wo ich weiß, das ist der Sohn Gottes, der allerhöchste Gott im Fleisch, mit dem gehe ich hier, sein Wort bringt ewiges Leben. Ja, das wussten die Jünger ja alles. Mama, du musst jetzt, ich traue mich nicht, Mami, komm mal. Und jetzt frag doch mal den Jesus, ob wir nicht die Höchsten sein können in seinem Reich. Das ist ein typischer Fall für ein seelisches Gebet. Ein Gebet, das nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes steht. Ein Gebet, das nicht in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes steht. Ein Gebet, wo wir eigentlich gar nicht wissen, worum wir bitten. Ich finde das so schön, dass Jesus sagt, wenn Jesus nicht gefragt hätte, was willst du? Wir würden nicht Bescheid wissen, was, er hätte ja auch ganz still, komm, steh mal auf und wir gehen mal hier rüber und ihr seid total stolz, hört mal auf damit. Nein, er sagt, was willst du? Sprich es aus, es sollen alle, soll alle Welt hören. Und sie spricht es aus und denkt, sie ist nicht in dem Willen Gottes und spricht es aus. Sie schüttet ihre Seele aus. Und da ist ein Punkt, da sehen wir einen Punkt, an dem wir wirklich aufpassen müssen, wenn wir für unsere Kinder oder für unsere Verwandten beten. Oft sind da seelische Dinge drin. Wenn du eine Seelenbindung zu einer Person hast, das ist wieder ein anderes Riesenthema. Herr, erbarm dich. Wenn du eine Seelenbindung zu einer Person hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du nicht gemäß dem Geist Gottes für sie betest. Weil deine Seele an ihr hängt und wenn du den Willen Gottes annehmen würdest, würdest du erstens allem entsagen, dieser Person entsagen und sagen, sie gehört nicht zu mir. Und wenn Gott sie nehmen will, wenn Gott mit ihr etwas vorhat, was mir nicht gefällt, das ist in Ordnung. Das ist eine Beziehung, die in Gemeinschaft besteht, im Licht ist. Aber wenn meine Seele da verbunden ist, dann kann ich alle möglichen Dinge beten, die nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Dieser selbstsüchtige Wunsch von Eltern, ihre Kinder erhoben zu sehen. Es ist in uns Eltern hineingelegt, dass wir Größe für unser Kind wollen. Wir sind jetzt ein paar Eltern, deswegen gehe ich darauf ein. Jesus sagt nicht, wer der Höchste unter euch sein will, der tue Buße. Nee, er sagt, wer der Höchste unter euch sein will, der sei der Niedrigste. An dem Wunsch, hoch zu sein, auch an dem Wunsch, dass unsere Kinder hoch sind, erhoben sind, weiterkommen als wir, ist nicht unbedingt etwas Schlimmes dran. Aber der Weg dahin, der ist entscheidend. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Deshalb ist eine der Hauptaufgaben, die wir als Eltern haben, unsere Kinder darauf vorzubereiten und ihnen beizubringen, wie sie sich selbst erniedrigen können. Wie sie sich selbst dem Richter, dem Hirten der Seelen anbefehlen können. Ja, viele von uns haben das noch gar nicht gelernt, als Erwachsene. Aber für euch ist das Wort auch, es ist auch nicht unser Auftrag, unser Kind vor Leiden zu bewahren. Denn wenn du deine Bibel kennst, weißt du, dass der Hauptweg Gottes in seiner Erziehung mit seinem Volk Leid ist. Ich habe euch geläutert im Schmelzofen des Elends. Ja, das ist ja Altes Testament. Das ist auch Altes Testament mit ewiger Liebe, habe ich dich geliebt. So, wir können uns nicht eins raussuchen und das andere wegschmeißen. Gott erzieht uns genauso. Und so ist auch, wenn wir unsere Kinder züchtigen, wenn wir sie ermahnen, dann ist es eine Form des Leides, was wir ihnen antun. Nicht, weil wir das so toll finden, unsere Kinder leiden zu sehen, sondern weil wir wissen, dass diese Form von Leid etwas Gutes in dem Kind bewirkt. Und wir leben in einer Generation, fragt die Lehrer und Erzieher hier unter uns, von denen wir ein paar haben, wir leben in einer Generation, wo Erwachsene sind, die nicht gelernt haben, Leid wertzuschätzen, die Leid nicht im Lichte Gottes sehen. Und das war vor 50, 100 Jahren noch ganz anders. Und deren Kinder kommen jetzt in die Schule. Oder in den Kindergarten. Und die armen Erzieher und Lehrer, die trifft der größte Horror und der größte Schlag, den es gibt. Und dann reden sie mit den Eltern und sagen, ja, ihr Sohn oder ihre Tochter, die war uns nicht geholt, die haben nicht gemacht, was wir sagen, rebelliert, so sagt man ja heute nicht, aber die haben rebelliert und die haben gemacht, was sie wollen, und dann hieß es, jetzt gehen wir alle raus, jetzt ziehen wir uns an, und das Kind hat einfach was anderes gemacht. Und die Eltern kommen und sagen, das ist aber schön, unser Kind ist so autonom. Das hast du mir erzählt, Julia. Deswegen, das ist... Und da ist eine völlige Verdrehung, eine völlige Perversion von Erziehung, von was ist eigentlich Liebe, völlig verdreht worden, völlig verdreht. Dieser humanistische Geist, wo der Mensch das Maß aller Dinge ist, dieser ganze Müll, der da kommt von den Linken, von den Grünen, dieses ganze Gedankenbild, von dass es Gott nicht mehr gibt. Von dass jeder Mensch sich selbst bestimmt, dass jeder Mensch selbst herrscht über sich selber. Und das Leid, dass man diesem Willen des Kindes keine Gewalt antun darf. Das ist nicht, wie die Bibel Erziehung sieht. Und auch nicht, wie wir mit unseren Kindern umgehen sollen. Und es ist der größte Segen, wenn du ein Vater, eine Mutter bist, die den Herrn fürchtet und die weiß, gemäß dem Wort Gottes, wie sie mit ihren Kindern umzugehen hat. Okay. So, wenn wir für unsere Kinder beten, sollten wir nicht nur beten, Herr, lass sie reich und erfolgreich und schön und reich werden, ja. Sondern wir sollten Gott, und es ist wichtig, dass wir für unsere Kinder beten, wir sollten Gott Freiraum geben, unsere Kinder ihm hinhalten und sagen, wir halten sie nicht fest. Gott, nimm du sie in deine Prozesse, bring du ihnen bei, was du wichtig hältst für sie. Wir wollen sie unterweisen, was es bedeutet, dich zu suchen, vor dem Unsichtbaren zu leben, als ob man ihn sieht. Und auch, ja, jeder kann beten, Herr, lass es meinem Kind gut gehen. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass es deinem Kind gut geht. Das Ziel ist, dass es deinem Kind gut in der Ewigkeit geht. Und auf dem Weg dahin sind viele Löcher, viele Herausforderungen, viele Ablenkungen. Und der Weg ist breit, der zum Verderben führt. Und der Weg, der zum ewigen Leben führt, ist schmal. Die Aufgabe, die wir als Eltern haben, mit unseren Gebeten, mit unserer Erziehung, ist, den schmalen Weg ihnen zu zeigen. Und zwar nicht wie bei der Pilgerreise da zack, bumm, über die Mauer, sondern durch das enge, schmale Tor. Bitte lest die Pilgerreise, Leute. Nicht die moderne Übersetzung, holt euch eine alte. Die findet ihr alles im Internet. Lest die Pilgerreise. Okay, ich komme mir von eins im anderen. Vergebt mir bitte. Ja, da musst du aber... offenkundig sein. Danke, Felix. Halleluja. So, hier sehen wir seelisches Gebet. Wenn der Herr uns entgegensteht und wir merken, es geht irgendwie nicht weiter, dann fangen wir an nachzudenken. Wenn die Probleme kommen, wenn die Krise kommt, fangen wir an nachzudenken, fangen wir an zu überprüfen, ja, was machen wir eigentlich hier? Sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Der verlorene Sohn war in der tiefsten Krise, die es jemals gab. Ich wäre ja so, also eigentlich müsste man denken, eine Hungersnot fängt an im Land. Ja, dann mache ich mich doch jetzt schon auf den Weg zurück. Nein, das hat der verlorene Sohn nicht gemacht. Als er Schweinehirte war, hat er sich nicht Gedanken gemacht, wie komme ich zurück, ich werde zurückgehen zu meinem Vater, sondern erst als er ganz unten angelangt ist und er dieses Schweinefutter fressen wollte, essen wollte, da heißt es, er kam zu sich selbst. Wenn Krisen sind, wenn Herausforderungen sind, wenn Schwierigkeiten sind, fängt an, hier oben das Zahnrad sich wieder in Bewegung zu setzen und wir fangen an, drüber nachzudenken, was machen wir eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen? Und deshalb stoppt uns Gott, deshalb hält uns Gott fest, damit wir anfangen, in diese Prozesse der Selbstreflexion im Lichte Gottes, ja, ganz wichtig, hineinzugehen. Und auf einmal sehen wir das Gebetsanliegen, was ich hatte. Das war ja eigentlich gar nicht vom Heiligen Geist, das wollte nur ich, in meinem Willen, das war ja nur mein Ziel, das ging ja nur um meine Karriere, das ging ja nur damit es mir gut geht. Ich habe ja nur für meine Kinder gebetet, damit ich die Mutter von den Höchsten bin, die es im Reich Jesu gibt. Das steckt dahinter. Die wusste, sie als Frau kann nicht an der obersten Spitze stehen, aber meine Söhne können. Und so reinigt der Herr unsere Herzen. Er schmilzt unser Herz und läutert unser Herz, so dass unser Gebet immer mehr, also immer wohlgefälliger wird vor ihm. Auch in Malachi Kapitel 1, da heißt es, plötzlich kommt der Herr zu seinem Tempel. Aber wer kann den Tag seines Kommens ertragen? Denn es wird wie das Feuer eines Schmelzers sein und wie das Laugensalz von Wäschern. Beides brennt. Beides brennt. Und dann heißt es, und er wird sich setzen, das heißt, er nimmt sich viel Zeit, das macht er nicht so husch husch, sondern er setzt sich und er wird die Söhne Levis, das sind die Priester, reinigen. Bis, dann kommt das Ziel, damit sie wieder Männer werden, die dem Herrn Opfergaben darbringen, in Gerechtigkeit. Der Gottesdienst lief, die Opfer, das lief alles, aber es waren Opfergaben mit einem unreinen Herzen, nicht in Gerechtigkeit. Und deshalb widersteht uns der Herr, damit unsere Herzen gereinigt werden können. Unsere Herzen werden gereinigt, durch den Widerstand wird sichtbar, ob wir das Gebetsanliegen, zum Beispiel Erweckung, wirklich wollen. Das Herz wird gereinigt von allen selbstsüchtigen und selbstherrlichen Motiven. Ja, und dann klingelt es langsam bei uns, warum wir das so als unangenehm empfinden, warum viele das Gebet in dieser Art und Weise scheuen und auch gar nicht lernen wollen. Weil das bedeutet Entbehrung, das bedeutet ein schmerzhafter Prozess des Gereinigtwerdens. Ich sage immer, die eigene Sünde erkennen, das ist herrlich schrecklich, also herrlich schön und schrecklich. Du siehst auf einmal, so furchtbar bist du, das steckt alles in dir drin und du siehst, es stimmt, es ist wahr, da ist nichts Gutes in uns. Und du weißt, es ist so furchtbar, aber gleichzeitig weißt du, das ist der richtige Weg, das ist so schön, das ist so wunderbar, über meine eigene Sünde zu weinen. Denn sobald wir weinen über unsere eigene Sünde, sobald dieser harte Kern des Herzens bricht, tut sich die Gnade und die Güte Gottes auf. Und wir merken, wir haben gar nicht gebetet für die anderen, auch nicht gebetet für Erweckung in erster Linie, sondern es hat uns getroffen, Gott fängt bei uns an. Gott widersteht uns und unsere Herzen werden gereinigt. Wenn wir ein geistgewirktes Gebetsanliegen haben, ein Gebetsanliegen, was wirklich auf dem Herzen Gottes ist, und wir hören den Ruf, das im Gebet durchzuringen, durchzukämpfen, und wir merken, das ist wirklich der Wille Gottes, dann wird uns Gott auch widerstehen, um zu schauen, ob wir das wirklich wollen. Das ist auch ein Riesentest. Ein Riesentest. Lass uns mal Lukas Evangelium aufschlagen. Ich denke, es ist Kapitel 23. Nee, gibt es das in Lukas 23? Muss nochmal auf die Bibelschule. Nee, ist Kapitel 24. Nach der Kreuzigung von Jesus, der Sabbat war zu Ende und die zwei Jünger laufen entmutigt von Jerusalem weg. All ihre Pläne, all ihre Hoffnungen waren zerstört und zunichte. Sie dachten, Jesus wird der große, herrliche Messias, der mit dem Schwert die Römer befreit, und jetzt ist er gekreuzigt worden. Alles hinüber, alles im Bach runtergegangen. Vers 14, und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Warum seid ihr so traurig? Manchmal ist Jesus richtig witzig, ja. Die reden vom Gekreuzigten. Und der Gekreuzigte geht mit ihnen. Warum seid ihr so traurig? Ach so. Aha. Und er sprach zu ihnen. Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was? Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn unsere obersten Priester und führende Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei all dem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht, ja, was Frauen so an sich haben. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. So eine verrückte Story. Vers 28, und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich dem Anschein, als wollte er weitergehen. Jesus tut so, als ob er weitergehen will. Wir sagen, du bist ja nicht mit uns hier. Nein, 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 ich gehe weiter. Manchmal tut Jesus so, als ob er von uns weggehen will. Als ob er mit uns nichts mehr zu tun haben will. Und dann fühlen wir uns wie der Psalmist, Gott, du hast uns verlassen. Aber das tut Gott nicht, weil er uns verabscheut oder uns verworfen hat, wie das der Feind uns dann manchmal einreden will, sondern das tut Gott, damit er sieht, ob wir ihn wirklich wollen. Ob wir ihn wirklich wollen. Da gibt es dieses wunderbare Lied, was ich eigentlich mal singen wollte, aber es wurde nie aufgenommen, Thomas, in unser Liedregister. Alles okay, kein Problem. Do not pass me by. Geh nicht vorbei. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Während anderen Gnad erweisest, gehe nicht vorbei. Geh nicht vorbei an mir. Geh nicht vorbei an mir. Natürlich wird Jesus nicht an uns vorbeigehen. Natürlich möchte Jesus eine Begegnung mit uns. Natürlich möchte Jesus, dass wir zur Gebetserhörung kommen. Natürlich möchte der Herr, dass wir, dass diese Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und wir im Sieg wandeln und so weiter. Das möchte alles Jesus. Aber auf dem Weg dahin führt er uns durch Reinigungsprozesse. Und Gott möchte sehen, ob wir ihn wirklich wollen. Wenn du für Erweckung betest, es wird langweilig werden, es wird müde und es wird zäh werden. Wenn du sagst, und es wird einen Kampf kosten zu sagen, nein, ich halte daran fest. Und wieder mal bitte ich dich, Herr, gieß deinen Geist aus. Wieder mal bitte ich dich, Herr, rette die Verlorenen. Wieder einmal bitte ich dich, Herr, lass Jesus nicht umsonst am Kreuz gestorben sein für Dresden. Wieder einmal bitte ich den Herrn und halte mich fest an ihm und sage, ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht los. Gott will Erweckung. Gott möchte, dass Menschen gerettet werden. Gott möchte, dass das Opfer seines Sohnes nicht für Dresden umsonst ist. Dass die Verlorenen hier zur Hölle fahren. Aber er möchte es mit uns zusammen bewirken. Wenn er uns unsere Gebetserhörungen, wie zum Beispiel Erweckung, zu früh gibt, wenn wir noch nicht vorbereitet sind, wenn wir nicht durch diesen Reinigungsprozess gegangen sind, werden wir es für unsere Ehre gebrauchen. Gibt es auch viele Geschichten oder viele Beispiele in der Kirchengeschichte. Ich will langsam zum Ende kommen. Gott widersteht uns und tut so, als ob er uns das nicht geben möchte, worum wir ihn bitten. Und dann daran festzuhalten, dann zu sagen, nein, ich lasse dich nicht los. Das ist die Herausforderung. Und wir werden, wenn du sagst, ich hatte solche Herausforderungen und ich habe verloren, ich habe klein beigegeben, ich habe dann doch wieder den Fernseher angemacht, ich habe dann doch wieder mich anderen Dingen zugewandt, was auch immer. Wenn du verloren hast, Gott ruft dich heute zurück in die Begegnung mit ihm. Du kannst heute eine Entscheidung treffen, zu sagen, ich möchte so leben. Und sag nicht, ach, das ist der David, der hat 10 Stunden wird er von der Gemeinde bezahlt, dass der sowas machen kann und wir geben unseren Zehnten dahin, dass der da für uns beten kann. Und ihr Lieben, jeder von uns ist gerufen in diese Begegnung mit Gott. Kannst du nach vorne kommen, Thomas? Ich weiß nicht, wie es dir geht, nach der dritten Predigt zu dem einen Thema wirst du müde und langweilig das und denkst, kann der nicht mal wieder über was anderes reden? Muss das wirklich sein? Und ich möchte nochmal wiederholen, dass ich denke, dass das eine prophetische Botschaft ist für uns als Gemeinde, dass das etwas ist, was Gott wirklich möchte, dass wir diese Erweckung in der Gebetskammer erleben. Dass wir es lernen, anhalten zu beten. Wenn du in diesem Kampf, wenn du dich diesem Kampf stellst und gewinnst, hast du gewonnen, egal was dann noch passiert. Egal was dann noch passiert. Wenn du vor diesem Kampf wegläufst und die Begegnung mit Gott scheust und du sagst, es ist mir zu krass, es ist mir zu intensiv, da halte ich es nicht aus und du gibst dich anderen frommen Aktivitäten hin. Dann hast du verloren. Herr, wir bitten dich, dass wir deinen Ruf hören können. Wir bitten dich, dass du deinen Ruf in unsere Herzen sendest. Dass wir hören, dass wir bereit sind zu hören. Herr, wir wollen das nicht als eine Last sehen. Wenn du das als eine Last siehst oder als eine Last verstehst und irgendwie als eine notwendige Pflicht, die man jetzt machen muss, wenn ich hier dazugehören will, dann tu es nicht. Dann mach weiter wie bisher. Gott möchte seinen Ruf senden, dass wir das spüren, dass wir das erkennen, was es für ein Vorrecht ist, wozu Gott uns ruft. Heiliger Geist, sprich zu unseren Herzen. Sprich zu unseren Herzen. Lass uns den Ruf Gottes klar und deutlich hören. Komm zu mir. Es steht geschrieben, wählt euch heute Fluch oder Segen, das Leben oder den Tod. Und dann sagst du, wählt das Leben. Wählt doch das Leben. Wählt doch das Leben. Wählt das Leben. Finde eine Antwort einfach vor Gott in deinem Herzen. Ob du das möchtest. Ganz egal, ob du dich vorbereitet fühlst für so eine Begegnung, ob du dich selber als jemand Frommen siehst oder nicht. Ja, je mehr du weißt, dass du dafür nicht qualifiziert bist, je mehr du weißt, dass du eigentlich unfähig bist, desto besser. Herr, wir begehren es, deinen Ruf zu hören. Wir begehren es, deine Stimme in unseren Herzen zu hören, dieser Ruf in das tiefere Leben, diesen Ruf in das Echte hinein, in die Begegnung mit dir.